Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Herr Sterz ist zu Gast. Er ist Chef-Toxikologe gewesen bei Pfizer und vielen vielleicht bekannt aus der Enquete-Kommission. Ein sehr mutiger Mann, ein sehr fleißiger Mann. Und ja, wir haben jetzt endlich einen Termin gefunden. Ich bin sehr dankbar, dass Sie da sind, Herr Sterz. Herzlich willkommen. Vielleicht haben Sie noch ein paar Ergänzungen zu machen zu Ihrem Lebenslauf, dass wir das so ein bisschen abrunden. Das können Sie sicherlich besser als ich. Und bitte zu entschuldigen, dass ich das jetzt nicht in aller Gänze so vorgestellt habe.
Vielen Dank, Herr Mutlak, dass wir es geschafft haben. Ja, ich bin ein alter Toxikologe. Ich habe 35 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet. Wie gesagt, als Toxikologe in Pharmafirmen, die nur Humanmedizin produziert haben. Von daher interessiert mich und interessierte mich insbesondere dann 2020 dieses Projekt, eine Vakzine in Blitzesschnelle auf den Markt zu bringen. Ich bin von der Ausbildung her Tierarzt und habe in Virologie promoviert. Das umschreibt in etwa meinen beruflichen Werdegang. Ich bin 2008 in Pension geschickt worden, weil man mein Forschungszentrum in Amboise geschlossen hat. Aber damals war ich bei Pfizer. Das hat mich nicht dazu gebracht, nun gegen Pfizer zu schießen, sondern es ist einfach die Tatsache, dass man hier in wahnsinniger Geschwindigkeit für die gesamte Menschheit eine Vakzine auf den Markt gebracht hat. Und wir werden darüber sprechen, was das alles für Konsequenzen hat.
Genau, also ich bin ja ein interessierter und ja natürlich auch direkt betroffener Laie. Insofern begrüße ich auch immer gerne, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes, den adressieren wir ja letztlich auch, wenn man das mal sich zu Gemüte führt, was so passiert ist in der Menschheitsgeschichte, auch vielleicht in den letzten Jahrzehnten. Stichwort Contagan-Skandal. Ja. Das sind Dinge, die mir direkt in den Ohren geklungen haben, als das losging, dass man also in Windeseile da etwas konzipiert hatte. Und ich denke, dass es vielleicht auch wichtig ist, darüber nochmal zu sprechen, dass es eben Sinn ergibt, das zu testen, nicht nur an Tieren, sondern auch an Menschen. Und wie können Sie das einordnen? Warum hat man da alles über den Haufen geworfen? Und wie konnte es gelingen, dass so viele mitgemacht haben? Ich meine, ich finde es super, dass Sie erstens so mutig sind, zweitens, dass Sie nicht sagen, ja, ich genieße jetzt hier meine Rente, sondern Sie haben sich ja wirklich in den Unruhezustand versetzt und sind überall gefragter Kommentator, haben auch mit Herrn Bakhti gemeinsam noch ein Buch veröffentlicht. Also das ist großartig. Wir sprechen ja auch zentral über Ihr Buch, die Impfmafia. Aber Sie haben auch gesagt, im Grunde geht es Ihnen ja mehr um diesen Themenkomplex. Nochmal zu Grünenthal,
ganz kurz zu Contergan. Ich habe meine erste Stelle bei Boehringer Mannheim angenommen in einem Labor, was sich insbesondere mit den Effekten während der Schwangerschaft und bei den Kindern was herrührt. Denn diese Labors gab es vor 1960 gar nicht. Erst diese Contergan-Katastrophe hat dazu geführt, dass man gesetzesmäßig in den Richtlinien festgeschrieben hat, welche Untersuchungen durchzuführen sind. Und deswegen die ersten 14 Jahre habe ich mit Reproduktionstoxikologie verbracht, also dieser Spezialeinheit in der Toxikologie, wo es darum geht, was passiert in Bezug auf Fertilität, Schwangerschaft und bei den Nachkommen. Deswegen interessiert mich das ganz besonders und deswegen habe ich da auch ein besonderes Kapitel drüber geschrieben in meinem Buch. Und es ist für mich völlig unverständlich, dass man diese Untersuchungen dann nur an Ratten gemacht hat und auf eine Art und Weise, bei der im Prinzip eigentlich nicht viel schieflaufen konnte. Das ist so eine Art Spur, die durch diese ganze Untersuchung führt, nämlich es ging um Geschwindigkeit und um nichts anderes. Man wollte unbedingt diese Vakzine in Anführungszeichen, auf den Markt bringen, bevor diese schreckliche Pandemie aufhörte, eine Pandemie zu sein. Das hat man geschafft, denn bei verschiedenen Pandemien vorher, in den 10er Jahren, da hat man es nicht geschafft, eine Vakzine so schnell herzustellen wie gegen Covid. Also ganz besonderes Augenmerk auf Schwangerschaft. Und deswegen ist es für mich unvorstellbar, dass man so leichtsinnig auch an schwangere Frauen gegangen ist.
Ja, und Sie nennen das ja auch, Ihr Buch hat ja auch einen Titel, der erschrecken lässt, die Impfmafia. Das ist ja schon, und natürlich auch, es hat viele Menschen interessiert, es wurde gut angenommen, ist Bestseller geworden. Dazu auch herzlichen Glückwunsch. Danke. Natürlich. Aber es soll natürlich auch darum gehen, um die Sache. Es soll darum gehen, aufzuklären. Es soll darum gehen, dass die Menschen wieder selber überhaupt ihre eigene Urteilskraft bemühen. Und die ist ja ausgeschaltet worden durch diese Angstpropaganda. Und sie schreiben zwar von Impfmafia, das ist das eine. Und natürlich auch die Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Das war auch anders als bei den vorangegangenen sogenannten Pandemien. Wie auch immer man das definiert und objektiviert, was eine Pandemie ist und wer das definiert, das ist ja auch ein Punkt. Aber lassen Sie uns über den, also wie kamen Sie auf diesen Titel? Ich meine, es soll natürlich ins Auge stechen und vielleicht auch den Zustand beschreiben, der da zusammenspielt, sprich Wissenschaft, Medien, Politik etc. Ja.
Also als ich mein Buch soweit, das Manuskript soweit fertig hatte, habe ich meinem Verleger eine ganze Reihe von Titeln vorgelegt und der hat gesagt, das kann kein Mensch verkaufen, das interessiert niemanden. Wir müssen einen anderen Titel finden. Und er hat dann diesen Titel vorgeschlagen und es ist nicht einfach nur ein Marketing-Trick, um das Auge der Leute auf das Buch zu lenken, sondern es geht viel weiter als bis zur Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie ist nicht die Impfmafia. Sie sind ein kleiner Teil in diesem Räderwerk. Aber die Impfmafia, das reicht von Herrn Gates über alle Investoren, die WHO, den World Economic Forum. Und von daher ist es ein ganz, ganz großes, eine große Maschinerie, die hier am Werken ist, um riesige Gewinne zu machen. Es ist nicht nur die Pharmaindustrie. Und dazu gehört dann auch, dass die Behörden und die Regierungen mitmachen. Das haben wir ja gemerkt in den 2020, dass hier die Regierung voll Gewehr bei Fuß stand und die Befehle durchgeführt hat. Und wer dagegen war, der wurde eben abgecancelt und dem wurde der Job kaputt gemacht. Also die Impfmafia. Und es wird mir immer deutlicher, dass mein Verleger absolut recht hatte, dass es sich hier um eine Art mafiöse, gut organisierte Organisation handelt, die das macht, was Geld schafft. Und das führt uns zurück zu Präsident Eisenhower. Der hat bei seiner Abschiedsrede gesagt, passt auf vor dem militärisch-industriellen Komplex. Wir brauchen das Industrielle nur durch Pharma zu ersetzen. Der militärisch-pharmazeutische Komplex ist genauso interessiert. Und das geht parallel zur Rüstungsindustrie. Auch hier werden ja gewaltige Gewinne gemacht. Und wir sehen es ja heute wieder, dass hier einseitige Gewinne gemacht werden. Das Volk hat überhaupt nichts davon. Und so ist es auch in der Pharmaindustrie. Es geht darum, dass Krankheiten da sind, die behandelt werden. Und wenn sie nicht da sind, dann muss man eben etwas nachhelfen, so wie bei der Pandemie gegen das SARS-CoV-2-Virus.
Absolut. Und ich meine, man kann es als Mafia beschreiben. Ich nenne es immer gerne Milliardärsplanwirtschaft. Und das ist ja ein Konglomerat aus nicht nur die Regierungen, die Staaten, die Superstaaten, jetzt im europäischen Maßstab die EU als Superstaat, sondern es ist ja die Technokratie, sprich die WHO, die gewisse Kriterien festlegt. Und die WHO, da kann man sich ja auch die Kapitalströme einmal anschauen. Ja. Wer bezahlt, der bestellt auch oder der ordnet auch an, was dort ausgeführt wird. Ja. Da spielt Gates natürlich eine große Rolle und auch das, was sie als Militärübung kann man das ja auch durchaus definieren. Ja. Ich glaube auch in Deutschland, der Herr Breuer ist ja nun mal ein Militärangehöriger. Also es wurde durchexerziert wie beim Militär. Ja. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wichtig ist.
Ja, das führt uns zurück zu diesen militärischen Übungen oder Manövern in der Zeit vor Covid. Die wurden ja ständig wiederholt. Und das letzte war der Event 201 im September 2019. Wo man eine Covid-Pandemie oder eine Corona-Pandemie durchexerziert hat in Anwesenheit von Regierungsvertretern, Medizin, Medien, Banken und natürlich organisiert von Gates, vom WEF und John Hopkins. Also das war ein Manöver und 3 Monate später war dann der Kriegsfall da.
Wahnsinn. Ja, es ist auch interessant, dass da so ein kurzer Zeitraum nur dazwischen war. Ich meine, es gab natürlich auch noch andere Fußstapfen, die hinterlassen worden sind, um es mal so zu formulieren. Das Lockstep-Szenario der Rockefeller Foundation ist vielleicht auch noch ins Feld zu führen.
Ja, also das ist alles nicht isoliert. Das ist ein Konglomerat. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Impfmafia der richtige Titel ist. Denn es wird hier zusammengearbeitet mit allen Stellen, die dafür sorgen können, dass hier gewaltige Gewinne erzielt werden.
Ja, ich meine, die Verpackung ist schon wichtig und der Verleger ist derjenige, der da der Marketingprofi ist. Von daher, und der Erfolg gibt ihm und Ihnen ja auch recht. Ja. Wenn da Milliardärsplanwirtschaft draufsteht, dann ist das vielleicht nicht ganz so attraktiv. Genau. Also insofern klar, ja. Und es ist auch klar, dass man die Menschen über die Angstpropaganda, über Bilder, dass man sie gelähmt hat, kognitiv eingeschränkt hat, sodass es eben möglich war, den gesunden Menschenverstand und die eigene Urteilskraft zu eliminieren. Und man hat die Wissenschaft auf einen Sockel gestellt, auf den sie gar nicht gehörte. Man kann auch leicht recherchieren, indem man mal googelt, wann Herr Gates bei BioNTech eingestiegen ist. Das war also auch vor dem Jahr 2020. Ja. So, da kann man an Zufälle glauben oder auch nicht. Ich lasse es einfach mal so stehen. Wir müssen auch nicht alles bewerten. Aber ich denke, wichtig ist auch nochmal über die Substanzen als solche zu sprechen, weil sie ja Chef-Toxikologe waren. Das heißt, die können ja auch so ein bisschen was zu den Inhaltsstoffen sagen und auch zu der Art und Weise, was ist denn mit den Ratten passiert auch zum Beispiel? Also haben Sie da Informationen? Man kriegt immer mal so Schnipsel mit. Ich weiß auch gar nicht, was ich alles glauben kann. Mir fehlen da schlichtweg die Informationen und den Menschen auch. Vielleicht können Sie da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Na gut, man hat hier erstens einmal ein Virus geschaffen. Und das ist ja offensichtlich in einem militärischen Labor geschehen. Und hat dann dazu auch gleich noch die Information geliefert, wie man gegen dieses Virus ein Antigen schaffen kann. Das ist also diese Technik, indem man künstlich auf Basis der PCR-Technik kann man DNS herstellen, eine künstliche DNS. Das ist dann die Matrize und auf diese Matrize produziert man dann Messenger-RNS. Das ist diese Boten-RNS, die eine Information trägt für ein spezielles Protein. Und da diese Boten-RNS, die künstlich ist ebenso, denn sie ist ja, stammt ja von der künstlichen DNS. Und die DNS war verändert worden, damit sie, damit das Antigen später möglichst lang leben kann. Und damit die Messenger-RNS im Körper nicht abgebaut wird, denn das wird sie normalerweise sehr schnell, hat man sie in Lipidtröpfchen eingepackt, sogenannte Nanolipide. Und diese Nanolipide, die machen etwas, was man uns versucht hat auszureden, nämlich sie gehen in den ganzen Körper. Diese Vakzine bleibt nicht im Muskel, wo sie gespritzt wird, sondern sie geht sofort überall hin. Und diese Messenger-RNS gelangt dann also in Zellen mit Hilfe der Nanolipide und in den Zellen wird diese Messenger-RNS an den sogenannten Ribosomen, das sind die Proteinfabriken, wird dann das Protein hergestellt, was man als Antigen benutzen will. Und das ist das Spike-Protein, dieses Stachelprotein, was normalerweise, was auf diesen Coronaviren drauf sitzt. Deswegen heißen sie auch Corona. Und dieses Protein ist auch bei dem Virus toxisch. Es ist also sehr interessant, dass Professor Sahin von BioNTech ausgerechnet dieses Protein ausgewählt hat, um ein Antigen draus zu machen. Man hätte sich also denken können, dass dieses Protein, dadurch, dass es auch modifiziert worden ist, auch toxisch sein könnte und recht lange im Körper zirkuliert, was inzwischen nachgewiesen ist. Also diese Abläufe, die kannte man. Man hat trotzdem in diese Richtung entwickelt. Und das Ergebnis waren dann sehr schnell sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Und zwar nicht vorhersehbar, wo es hingeht, denn je nachdem, an welche Zelle diese Messenger-RNS gelangt, entstehen unterschiedliche Nebenwirkungen. Da die Blut-Gehirn-Schranke keine wirkliche Schranke ist für diese Moleküle, können auch im zentralen Nervensystem Nebenwirkungen auftreten, die alles Mögliche sein können. Das kann eine einfache Entzündung im Gehirn auslösen, was nicht einfach ist, denn bei jeder Entzündung im Gehirn gehen Zellen kaputt. Und wenn im Gehirn Zellen kaputt gehen, dann werden die nicht regeneriert. Das Gleiche trifft zu bei Herzmuskel. Auch der Herzmuskel regeneriert nicht. Und dann ist eine Funktion kaputt. Und im Allgemeinen sind es am Herzmuskel die Myokarditiden, von denen wir gehört haben, Myokarditis, Herzmuskelentzündung, verursacht immer eine Narbe im Herzmuskel. Und je nachdem, wie diese Narbe ausgedehnt ist, kann sie zu Veränderungen bei der Reizleitung führen. Wenn das in der Nähe eines Nerven passiert im Herzmuskel, kann es zu einer Störung der Reizleitung kommen. Und wenn dann ein junger Sportler nach der Myokarditis von seinem Kardiologen gesagt bekommt, jetzt sind die Symptome vorbei und die Blutwerte sind normal, sie sind quasi gesund, dann ist es eigentlich ein großer Fehler. Denn diese Narbe bleibt bestehen. Und wenn diese Person dann wieder anfängt zu trainieren, um seine sportliche Laufbahn fortführen zu können, dann passiert eben das, was wir häufig beobachtet haben. Diese Leute fallen tot um, weil das Herz sich dann, es kommt dann zu einer starken Herzrhythmusstörung und das Herz kann stehen bleiben. Also überall da im Körper, in jedem Gewebe können Schäden auftreten, die sehr unterschiedlich stark sein können. Aber man kann nicht sagen, das ist beschränkt auf ganz bestimmte Gewebe. Man muss auch daran denken, dass zum Beispiel die Gonaden, also Hoden und Eierstöcke, befallen sein können. Und das hat dann einen spezifischen Effekt auf die Fortpflanzung. Und dieses Spike-Protein geht auch durch die Plazenta durch zum Embryo und Fetus. Also man beobachtet immer mehr Nebenwirkungen in Form von spontanen Aborten oder Frühgeburten oder Totgeburten. Und all das hängt zusammen. Und das hätte man wissen können, wenn man sich im ersten Moment, wo man geplant hat, eine Vakzine zu entwickeln, wenn man ein Brainstorming durchgeführt hätte und sich gefragt hätte, auf der Basis der Erfahrungen, die man mit dieser Klasse bereits hatte, nämlich es wurde 20 Jahre lang geforscht in diese Richtung, und man hat gesehen, dass man kein einziges Produkt auf den Markt bringen konnte, dass entweder diese Substanzen nicht wirksam waren, oder dass sie toxisch waren, hätte man wissen können, dass man vorsichtiger sein muss. Von daher kann ich nur sagen, die Leute, die diese Substanzen entwickelt haben, die sind mehr oder weniger über Leichen gegangen. Und es war bekannt, dass Covid-19 keine mörderische Seuche ist. Das war sehr schnell auch nach Bergamo bekannt. Man hat gesehen, dass die Todesfälle in Bergamo ganz klar assoziiert waren mit den Lockdowns. Und in anderen Gegenden auch. Also hier waren die Maßnahmen gegen diese angebliche Pandemie, die waren viel gefährlicher als das Virus selbst. Denn dieses Virus macht im Grunde genommen eine mittelschwere Grippe.
Ja, also ich hatte das selber auch und bei mir war es auch vergleichsweise harmlos. Und man kann viele Dinge ins Feld führen, die danach geschehen sind. Man kann sich das Sterbegeschehen ansehen im Jahr 2020, als ja eigentlich der Höhepunkt hätte sein müssen. Also auch wieder gesunder Menschenverstand. Das ist eigentlich das, was man immer wieder ins Feld führen kann. Ja, das sieht man eben. 2020 war das Sterbegeschehen in Deutschland nicht erhöht. Und erst nachdem die sogenannte Impfkampagne losging, danach fand ein anderes Sterbegeschehen statt. Und auch bei den Lebendgeburten haben wir, glaube ich, mittlerweile 17% vom Hochpunkt oder vom nehmen wir an 2019, 2020 als Basis. Auch da ist es rückläufig. Wir müssen natürlich ganz klar sagen, es ist schwer, das zu beweisen. Ja, kompliziert ist vielleicht so ein Telefon. Ja, das können Sie aber nachbauen, wenn Sie den Bauplan haben. Komplex ist ein menschlicher Körper, wie auch menschliches Handeln im Allgemeinen komplex ist. Das heißt, das lässt sich gar nicht modellieren. Auch nicht der Fortgang dieser Entwicklung des Virus etc. Das sind also Dinge, die Wahnsinn sind, die uns es jetzt auch schwer machen und Ihnen es auch schwer machen und denen, die aufklären wollen, zu sagen, wenn A, dann B, das hat also mit A zu tun und A ist die Impfung. Das ist das Problem, was wir haben. Und was Sie angeführt haben, denke ich mal, wenn man die Fußstapfen sich ansieht und auch das, was Sie zu diesem Gain of Function, zu dieser Forschung, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber Sie haben ja gesagt, es kommt ganz offensichtlich aus diesem Labor. Und das ist eine Forschung, die in der EU verboten ist, die in den USA nicht durchgeführt wird, scheinbar aber wohl in der Ukraine, wie man hört, und auch in Wuhan. Und die Kapitalströme lassen auch wieder einiges vermuten. Ja. Und auch die nicht natürliche Zusammensetzung des Virus, das hat, glaube ich, der Nobelpreisträger Luc Montagnier sehr, sehr früh gesagt. Er ist mittlerweile verstorben. Gott hab ihn selig, aber glaube auch ein Franzose oder in Frankreich ansässig logischerweise. Ja. Und der hat also nachgewiesen, dass die Strukturen nicht natürlicher Art und Weise sind. Vielleicht nochmal zu diesem Labor, zu dieser Labortheorie, die natürlich auch direkt geframed wurde, relativ schnell.
Ganz kurz zum Luc Montagnier. Der wurde ja als alter Idiot bezeichnet, weil er schon über 80 war und dem könnte man nicht glauben. Der wüsste ja nicht mehr, was läuft. Dabei hat er es ganz genau gesehen, was da lief. Und so wurde es mit vielen anderen gemacht auch. Bhakti wurde ja gecancelt und andere. Also es ging darum, möglichst keine kritischen Stimmen aufkommen zu lassen. Was nun dieses Laborthese angeht, die wurde sofort aufs Heftigste bestritten. Es wurde eine Publikation, ich glaube in Lancet, sofort gemacht in 2020, die dem widersprach. Aber inzwischen hat ja selbst Herr Trump, von dem man halten kann, was man will, gesagt, es kommt aus dem Labor. Und wir wissen, dass ein amerikanischer Forscher, Ralph Baric, spezialisiert auf Coronaviren, der hat Mitte der 10er Jahre, also 2015, hat er sich spezialisiert und konzentriert auf die Entwicklung von solchen Chimärenviren. Das heißt, er hat sie molekularbiologisch umgebastelt, damit sie gefährlicher sind oder zumindest stärkere Symptome machen oder leichter verteilt werden können und am Menschen leichter zu produzieren sind. Dieser Baric, der hat dann offensichtlich mit den Forschern in Wuhan, die auch auf Coronaviren bei Fledermäusen spezialisiert waren, hat er zusammengearbeitet und hat eine Menge Geld bekommen. Zwar wurde dann keine entsprechende Forschung mehr in den USA gemacht, weil Präsident Obama wollte das loswerden und dann hat man eben das Geld nach China geschickt und dort die entsprechenden Forschungen durchgeführt. Und es ist einfach lächerlich zu sagen, das kommt von Fledermaussuppe oder vom Pangolin. Die Spuren sind ganz eindeutig und die Zusammensetzung des Virus, seine Struktur, die spricht eindeutig dafür, dass das kein natürliches Virus ist. Es hat jemand, der wohl da was von versteht, hat berechnet, dass 1 zu 320 Milliarden gegen die natürliche Entstehung spricht. Und also man versucht es natürlich aufrechtzuerhalten, aber für mich gibt es keinen Zweifel, dass dieses Virus menschengemacht ist und alles, was dazugehört. Und die Vorgeschichte geht ja viel weiter zurück. Im 2005 wurde in den USA ein Gesetz erlassen, das der Gesundheitsminister ausrufen konnte. Und zwar, wenn eine sogenannte Notlage existierte, konnte er dieses Gesetz, welches sich PrEP Act nennt, nämlich die Vorbereitung für einen Notstand im Bereich Chemie, Biologie oder Nuklear, dann wurde dieses Gesetz aktiviert und dieses Gesetz bestimmt, welche Maßnahmen durchzuführen sind, um diese Gefahr loszuwerden. Und dazu gehört eben auch, dass alle Beteiligten, nicht nur die Pharmaindustrie, sondern auch die Behörden, die Regierungen, die Medien, die Mediziner, alle frei sind von Haftungsansprüchen. Und das macht natürlich, das macht Sinn, denn wir sehen ja auch in den Verträgen zwischen der EU und Pfizer ist die Haftung ausgeschlossen, wenn es sich nicht gerade um ein Verbrechen oder ein absichtliches Vergehen handelt. Und diese Dinge müssten sehr viel genauer beachtet und vor einem Gericht tatsächlich analysiert werden, um zu zeigen, dass, und das kann man in meinem Buch wirklich nachlesen, was gemacht worden ist und was nicht gemacht worden ist. Natürlich behaupten die Gegner, dass es ja eine tödliche Krankheit war und da musste abgekürzt werden. Herr Gates hat Ostersonntag 2020 im deutschen Fernsehen gepredigt, wir werden eine oder mehrere Vakzinen herstellen und zwar im Schnelldurchgang, aber wir werden die Sicherheit nicht vernachlässigen. Und in den RKI-Papers. Da steht ja drin, am 27. April, das Protokoll sagt, wir werden mehrere Substanzen auf den Markt bringen. Es wird im Schnelldurchgang erfahren und relevante Daten werden erst nach der Zulassung erfasst. Das heißt, man hat hier einen Menschenversuch gemacht. Und die Empörung von Professor Lauterbach nach meinen Ausführungen am 19. März, die sind einfach kindisch, denn es handelt sich um einen Humanversuch. Man hat ein Minimum an Ratten untersucht, aber in einer Art und Weise, die nicht das Wesentliche herausarbeiten konnte. Und so ist man an den Menschen gegangen, an viele Menschen, zum Schluss sogar an Milliarden Menschen, und hat diese Substanzen angewendet, ohne sicher zu sein, dass ein Minimum an Sicherheit vorlag. Die Wirksamkeit war ja auch nicht wirklich flagrant, denn schon kurz, sogar in den Studien, in der großen Studie von Pfizer hat man gesehen, dass es zu vielen Impfdurchbrüchen gekommen ist. Das heißt, die 95% Wirksamkeit, das ist eine Chimäre. Vor allen Dingen dann, wenn man die Konfidenzintervalle nicht angibt. 95% war das Maximum, was möglich war. Aber auf der anderen Seite waren minus 124%. Und die reelle Wirksamkeit war weniger als 1%. Und man hat uns allen gesagt, es ist 95% wirksam. Es ist einfach lächerlich.
Ja, wenn sich das überhaupt irgendwie ermitteln lässt. Ne? Das ist ja immer, wenn man empirische Daten beobachtet, subjektiv zusammenstellt, subjektiv interpretiert, das hat alles natürlich auch einen schwammigen Bereich. Aber Sie haben es ja wunderbar gesagt, diese Fußstapfen, das ist immer das, auf das ich gerne zurückgehen möchte, dass man eben in den RKI-Files klipp und klar die Fußstapfen sehen kann, dass erst mit der Kampagne Daten erhoben werden können, was man ja auch nicht gemacht hat. Beziehungsweise man hat ja auch beim Paul-Ehrlich-Institut, wo der Name vielleicht nicht ganz so Programm ist, hat man ja auch einiges, ist ja auch einiges aufgelaufen an Nebenwirkungen etc. Das hätte man ja frühzeitig, hätte man das öffentlich machen müssen eigentlich, wenn es darum geht, die Menschen zu schützen. Und auch das, was Sie ausgeführt haben, 2G hat man hier in Deutschland durchgeführt. Auch da hat man argumentiert, dass es einen Drittschutz gibt, den es ja nie gab de facto, und der auch in den RKI-Files ganz klar abzulesen ist, wie auch abzulesen ist, dass das mit den Masken keinen Schutz bietet, dass der Lockdown selber große Schäden verursacht. Auch das, es steht alles im RKI-Protokoll, in den Protokollen steht es drin, und das RKI ist dem Gesundheitsministerium unterstellt. Das heißt, da gibt es Dienstanweisungen, man könnte das auch drastischer ausdrücken, sprich, man hat zu gehorchen. Und demzufolge ist die Wissenschaft unter den Bus gekommen an der Stelle.
Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass alle, die Verantwortung getragen haben, genau wussten, wo der Zug hingeht. Und also diese Leute müssen ihre Verantwortung tragen. Ja? Und es müssen sich nur mutige Richter finden, die eben nicht weisungsgebunden handeln und die ganze Sache offensichtlich machen. Man hat uns derartige Nebelpetarden hingeworfen, dass niemand wirklich was sehen konnte. Dazu gehört, dass die Leute Angst hatten, und das hat ja wunderbar funktioniert in Zusammenarbeit mit den Medien. Die Leute, jemand, der nicht wenigstens ein bisschen naturwissenschaftlich gebildet war, der musste Angst haben, aber auch die Mediziner haben sich unter dieses Joch begeben, und ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie ein Mediziner, der Jahre und Jahrzehnte lang ausgebildet wird, dass der nicht sehen konnte, dass diese Substanzen nicht wirklich so wirksam sind, wie man gehofft hat. Und nachdem dann ein regelrechter Tsunami Anfang 2021 eintrat an Nebenwirkungen, da hätte auch ein Mediziner sagen müssen, ja, also da möchte ich doch eigentlich nicht impfen, bis die Nadel glüht, sondern ich werde dann den Leuten sagen, was das Risiko ist, nämlich ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob diese Substanzen wirklich sicher sind, und ich weiß nicht, ob sie so sicher sind. Und wenn ich dann geimpft habe und sehe Nebenwirkungen, ja, dann muss ich den Leuten sagen, ich habe mich geirrt, aber das ist natürlich sehr schwierig, denn damit begibt man sich auf eine Ebene, wo man selbst dann angeklagt werden kann, dass man wieder besseres Wissen die Impfung empfohlen hat. Also ich will nicht alle Mediziner hier anklagen, aber man hätte als Mediziner wirklich früher merken können, wie diese Sache läuft.
Ja, auch die Mediziner haben jede Menge Geld verdient, das muss man sagen, auf leichte Art und Weise. Und da, auch da gibt es natürlich Abhängigkeitsverhältnisse. Es gibt jetzt sogenannte Impfquoten, die zu erfüllen sind, etc. Also da gibt es viele Dinge. Es gibt aber auch vor allem den Hippokratischen Eid und auch den Spiegel, den man jeden Morgen vorm Gesicht hat und in dem man schauen sollte. Deswegen appelliere ich auch wirklich da an die Vernunft der Menschen und an diesen Hippokratischen Eid, dass man sich eben darauf auch besinnt. Und wir können ja im Grunde nur hier Informationsangebote machen. Mehr können wir nicht tun. Wir können versuchen, die Menschen inhaltlich aufzumunitionieren in diesem Bereich. Aber es ist eben auch wichtig, dass man nach diesem, wir können da nur Impulsgeber sein in dieser Stunde oder wie lange wir sprechen mögen, dass man eben danach dann selber recherchiert und guckt. Es gibt alles nachzulesen. Die RKI-Files kann man sich ansehen. Man kann sich ansehen, wann Gates bei BioNTech eingestiegen ist und so weiter. Man kann sich ansehen, was mit den Pfizer Papieren passiert ist, die eben dann auch irgendwann emporgekommen sind. Also man hat viel verschleiert, man hat viel unterdrückt. Der Herr Zuckerberg, der Gründer und Chef von Facebook, hat irgendwann auch klipp und klar gesagt, ja, es wurde zensiert und auch wir mussten gehorchen. Bei YouTube wurden Videos gelöscht. Ja, und ich habe hier auch ein Video gemacht zu den RKI-Files. Das verlinken wir vielleicht auch noch mal. Vielleicht haben Sie da noch mal was ergänzend zu sagen. Ich habe jetzt ein bisschen monologisiert. Entschuldigen Sie das bitte. Aber
Kein
irgendwo habe ich
Problem.
auch gewisse Sendungsbewusstsein, was das Thema hier angeht,
Absolut.
weil ich es auch am eigenen Leib erfahren habe und auch gesehen habe, wie die Ärzte funktioniert haben, dass sie sehr obrigkeitstreu war, dass man, wenn man gefragt hat, ja, hier gibt es ein Ungeborenes und das ist die Anmaßung des Wissens, wie sie noch nie da war. Das heißt, das Wissen ist erst in 5, 6, 7, 8 Jahren, vielleicht auch später erst da. Und auf welcher Basis stützt sich das denn? Ja, das stand so im Ärzteblatt. Das ist etwas, was ich gehört habe, was ich am eigenen Leib erfahren habe. Und das macht mich bis heute sprachlos.
Ja, ich möchte ganz kurz auf das Gespräch da an der Enquete-Kommission zurückkommen. Ich habe den Eindruck, dass die Enquete-Kommission nicht gerne nach hinten schauen möchte, sondern nur nach vorne. Und das ist verkehrt, wenn man etwas lernen will. Aber es gehört natürlich heute ganz besonders dazu, dass man nach vorne schaut. Denn was man da sieht, das sind Unmengen neue Impfungen auf der Basis dieser neuen Technik. Und wenn wir nichts gelernt haben aus der Covid-Krise, dann werden wir in diese Falle hineingehen, die aufgestellt wird von der WHO und letzten Endes Gates und allen denen, die Geld verdienen an diesen Impfungen. Dann werden wir uns wiederfinden, ständig in neuen Pandemien, wo die WHO uns mehr oder weniger vorschreiben kann, was zu tun ist. Und wenn wir uns da nicht gegen wehren, dann wird es erst richtig schlimm. Denn bisher kann man sagen, so wie Herr Lauterbach das sagte, wir sind in Deutschland ja gut durchgekommen, obwohl ich das überhaupt nicht unterschreiben würde. Ich meine, 180.000 Tote, das ist nicht gut durchgekommen. Es gibt ja Länder, die haben das viel besser geschafft. Und wir wissen auch, dass bei den 180.000 Personen, die sind ja nicht alle an Covid gestorben, sondern ein Großteil ist an den Maßnahmen gestorben oder weil diese Personen entsprechend alt waren und ein geschädigtes Immunsystem hatten. Diese Leute hätte man behandeln müssen. Und es gab ja Medikamente. Und da komme ich zu den Ärzten zurück. Wie kann ein Arzt sich verbieten lassen, ein wirksames Medikament einzusetzen? Ja, die Propaganda hat natürlich gesagt, Ivermectin, das ist ein Wurmmittel bei Pferden. Das wird man sich doch nicht etwa in den Körper geben lassen. So hat man alles kaputt gemacht und diese Substanzen sind wirksam, aber nur, wenn man sie recht frühzeitig einsetzt, sobald die ersten Symptome da sind. Was hat man gemacht? Man hat in klinischen Studien hat man diese Substanzen gegeben, nachdem die Leute in der Intensivstation waren. Und da hat es nichts mehr gewirkt. Das ist völlig logisch. Und dann hat man Publikationen herausgegeben, die gezeigt haben, ja, Ivermectin und Hydroxychloroquin wirken gar nicht. Das ist Schwurbelei. Das hat man prima hinbekommen. Also all diese Dinge sind erschreckend, und wenn die WHO es schafft, dass wir unsere, dass unsere Staaten alle dieses diesen Pandemievertrag unterschreiben, dann werden sie diktieren, gegen was wir uns impfen lassen müssen. Denn sie diktieren ja bereits, was ist eine Pandemie? Diese Pandemie Definition ist ja von der WHO 2009, wenn ich mich recht entsinne, geändert worden. Damals waren es Erkrankungen, die sehr schwer waren, häufig tödlich und sich stark ausbreiteten. Heute genügt es, wenn ein Keim, ein Virus oder ein Bakterium sich sehr rasch ausbreitet, egal ob es tödlich ist oder nicht. Das heißt also, man kann aus jedem Schnupfen heutzutage im Grunde genommen eine Pandemie machen und dann eine Impfkampagne lostreten. Dagegen müssen wir uns wehren. Müssen wir aufstehen und sagen, das wollen wir nicht. Und lasst uns in Frieden mit dieser Technologie, die sehr gefährlich ist. Denn dazu können wir vielleicht auch noch kommen. Man muss, um diese künstliche DNS herzustellen, von der ich gesprochen habe, dazu muss man diese DNS molekular verändern. Es wird ein Uridin gegen ein Methylpseudouridin ersetzt. Und das muss sein. Und da alle neuen Kandidaten werden auf diese Art und Weise hergestellt werden. Und das heißt also, diese Technologie trägt in sich bereits den Keim für Nebenwirkungen. Und außerdem, nachdem die klinischen Prüfungen abgeschlossen waren von Covid-19, brauchte man eine Methode, um diese sehr teure Herstellung der synthetischen DNS auf ein großtechnisches Niveau zu bringen. Das war viel zu teuer, um Milliarden von Menschen damit letzten Endes versorgen zu können. Deswegen hat man einen Trick benutzt, der in Ordnung geht. Man hat Escherichia coli, das ist ein Darmbakterium, das bei uns allen vorkommt. Und dieses Escherichia coli Bakterium hat ringförmige DNS-Moleküle in seinem Zytoplasma. Und in diese ringförmigen DNS-Moleküle, die kann man auseinanderziehen, dass sie linear werden, da kann man diese Informationen für diese DNS einbauen. Und dann kann man in Kulturen in großen Mengen diese DNS herstellen. Die Information wird ja dann von der DNS des Escherichia coli geliefert. Aber, und das ist das Problem, Prozedur führt dazu, dass eine Menge von DNS-Bruchstücken und DNS-Bruchstücken des Escherichia coli mit in diese Suppe kommt. Und das bekommt man nicht ohne weiteres völlig heraus. Und man packt dann eben nicht nur die Messenger-RNS, die durch die synthetische DNS im Escherichia coli entstanden ist, sondern auch die DNS-Bruchstücke mit in die Vakzine. Und wenn das in Zellen gerät, wenn diese DNS-Bruchstücke in Zellen geraten, dann können sie mit der DNS des menschlichen Kerns, Zellkerns agieren. Und das ist eine höllische Gefahr, denn hier kann Krebs entstehen und alles mögliche andere. Im Bereich der humanen Gene kommt es unter Umständen zu einem großen Durcheinander. Und daraus entstehen dann Dinge, die wir jetzt möglicherweise leider sehen müssen, obgleich Herr Lauterbach das völlig abgestritten hat. Es gibt keine erhöhte Krebszahl, es gibt keine verminderte Geburtenrate nach ihm, aber die Zahlen sprechen Bände. Man braucht sich eigentlich nur in einer onkologischen Klinik einmal umzuhören, und dann wird man hören, dass hier doch erstaunlich viele Krebsfälle auftreten, die kaum zu behandeln sind, weil sie so schnell verlaufen. Deswegen nennt sich das heute Turbokrebs. Die Leute sterben wenige Monate nach der Diagnosestellung, und man kann eigentlich nichts unternehmen dagegen. Und auch sehr viele junge Menschen, bei denen man, natürlich gab es auch bei Kindern oder bei jungen Menschen schon früher Krebs, aber nicht in diesem Ausmaß. Und von daher finde ich die Aussagen von Herrn Lauterbach erschreckend. Er hat gemeint, meine seien erschreckend. Aber ich glaube, die Leute werden verstehen, dass ich hier vielleicht doch etwas mehr Überblick habe als er, der sein Wissen bezieht, insbesondere aus einer französischen Studie, in der 22 Millionen Geimpfte gegen 6 Millionen Ungeimpfte verglichen wurden. Und da gibt es angeblich keine Krebsfälle. Aber diese Studie untersucht hauptsächlich die Anzahl der Todesfälle. Und die Diagnose vor dem Tod, die wird überhaupt nicht gestellt, was die Person vorher schon hatte und woran sie gestorben ist. Das ist eine seltsame Art und Weise, wissenschaftlich etwas zu betrachten. Im Übrigen, fast alle Autoren dieser Studie stammen von der Institution in Frankreich, die diese Substanzen zugelassen hat. Also entsprechend Paul-Ehrlich-Institut. Und haben Sie jemals vom Paul-Ehrlich-Institut jemanden gehört, der gegen diese Impfung gesprochen hat? Ich nicht. Also, diese Studie ist für mich, kann nicht benutzt werden für die Aussagen, die Professor Lauterbach gemacht hat. Und von daher glaube ich, dass wir hier auch weiterhin schwierigen Zeiten entgegengehen, obgleich die Impfungen ja sehr stark nachgelassen haben. Aber es treten Phänomene auf, die sich jetzt nach 6 Jahren immer noch zeigen und unter Umständen sogar schlimmer werden, weil dieses Spike-Protein im Körper jahrelang bestehen bleiben kann. Und dieses Spike-Protein verursacht in allen Geweben, in die es gelangt, Entzündungen, Blutungen, Thrombosen und entsprechend den Charakteristika des befallenen Gewebes eben entsprechende Ausfälle von Funktionen.
Ja, das ist alles extrem unappetitlich, was Sie da so erzählen. Und unappetitlich ist wahrscheinlich schon harmlos formuliert. Und der Aufklärungsdrang, der Aufklärungswille ist kaum da, weil wir eben es mit Strukturen zu tun haben, die, wie Ihr Buchtitel sagt, mafiös sind. Man könnte auch von einer kollektiven Korruption
Ja.
sprechen. Aber auch die Menschen, die das in sich tragen, die also das zugelassen haben, die es vielleicht heute nicht mehr machen, auch die sind natürlich so ein bisschen kollektiv korrupt, kann man sagen, weil wenn die verstehen, was da tatsächlich in ihrem Körper jetzt ist, das ist ja auch schwer, damit zu leben. Und es ist auch schwer, je nachdem, wie groß das Ego ist, eine 180-Grad-Drehung hinzusetzen oder hinzulegen und zu sagen, da habe ich falsch gelegen, da habe ich mich buchstäblich verkohlen lassen. Das heißt, auch die Menschen selber, die eine Aufklärung fordern müssten, das ist nur bedingt vorhanden. Und natürlich auch die Ärzte. Mein Vater wird heute noch darauf angesprochen, dass er das doch besser machen sollte, weil er ja COPD hat, etc. Ja, also es findet immer noch statt und es ist tatsächlich so, dass ich da manchmal, also es schwankt, wenn ich dann mich mit Ihnen unterhalte, dann denke ich, wunderbar, es geht in die richtige Richtung. Aber wenn ich dann dieses Riesennetzwerk ansehe, was da gegen uns arbeitet, diese Milliardärsplanwirtschaft, wie ich es gerne formuliere, dann ist das extrem schwierig. Und dass es leider eben auch auf andere Impfungen angewendet wird oder werden soll, auch das zeigt, dass es nicht gut ist. Und ich denke, generell ist diese Obrigkeitsgläubigkeit ein Riesenproblem und auch diese Staaten, die wir heutzutage als Maximalstaaten definieren können, die sich also von dieser Minimalstaatsposition, innere, äußere Sicherheit, Schutz der Eigentumsrechte komplett entfernt haben und sich alles anmaßen, um alles kümmern und dass es akzeptiert wird, dass das die eigentliche Staatsdefinition ist, das halte ich für ein großes Problem aus freiheitlich-libertärer Sicht und ich würde mir da auch einen Wettbewerb wünschen, dass es eben verschiedene Staatsmodelle gibt, verschiedene Formen des menschlichen Zusammenlebens, die man einmal ausprobiert. Aber auch das wird ja gleichgeschaltet. Und natürlich durch die Technokratie, durch die WHO, der man sich dann so unterordnet, dass man sagt, okay, wenn die das vorgibt, dann setzen wir das um.
Ja.
Das ist das zentrale Problem.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass wir eben alle als Einzelindividuen unsere persönliche Ehre haben. Ich erinnere mich, dass meine Frau sich aus Gründen, die man verstehen kann, hat impfen lassen und sogar dreimal gegen meine Empfehlung. Sie wollte endlich mal wieder ihre Enkelkinder in die Arme nehmen. Das ist verständlich. Und sie würde sich heute nie wieder impfen lassen. Aber der Schaden ist da. Sie hat sehr schwere Muskelkrämpfe gehabt und sie versteht, dass es ein Fehler war. Aber wer wird zugeben, dass er sich gegen jede Vernunft da hat impfen lassen? Das Ego spielt da auch eine sehr große Rolle. Und wenn ein Arzt heute einsieht, dass er da wahrscheinlich Unsinn gemacht hat, kann der, selbst wenn er vor dem Spiegel sich sagt, wie konnte ich nur, kann der heute sagen, ich habe unter Umständen große Schäden angerichtet. Wenn er das öffentlich sagt, werden die Personen, die betroffen sind, ihm wahrscheinlich vorm Richter wieder begegnen wollen. Und so können viele Leute entweder aus existenziellen Gründen oder weil sie nicht zugeben möchten, dass sie sich so furchtbar geirrt haben, können einfach nicht anders reagieren. Das ist traurig und wenn man es dann im Großen anschaut, so wie sie es ausgeführt haben, das ist ein System, das wir so nicht umwerfen können. Das muss anders geschehen. Ich habe Hoffnung, denn nicht nur wegen Herrn Trump, der zusammen mit seinem neuen Gesundheitsminister verschiedene Dinge geändert hat in seinem Land, zum Beispiel die Impfung von Kleinstkindern, die in USA auf unglaubliche Weise vorangetrieben wurde und wird. Er hat ja beschlossen, dass Kinder ab 3 Jahren nicht mehr vorher geimpft werden sollen und dass auch die Anzahl der Impfungen sehr stark reduziert werden sollen. Und was ist passiert? Das Imperium schlägt zurück in Form eines Richters, der das alles wieder zunichten gemacht hat. Ich hoffe, dass Robert Kennedy weitermacht und in die richtige Richtung geht, aber auch diese Leute haben ja doch etwas zu befürchten, nämlich Kennedy hat gesehen, dass sein Vater und sein Onkel umgebracht wurden. Trump ist angeblich mehrfach Kugeln entgangen. Also diese Leute haben auch etwas zu verlieren und so schützen kann man sie nicht, dass sie absolut sicher sind. Von daher, ja, ist der Kampf gegen diese Mafia, der ist nicht ausgekämpft. Und ich möchte ganz kurz noch zurückkommen auf das zweite Buch, was ich mit Herrn Bhakti geschrieben habe. Das heißt, eigentlich kam der Anstoß von ihm. Er hat mein Buch gelesen und auch eine Widmung geschrieben, weil er die toxikologischen Gründe und die Sünden, die da geschehen sind, fand er außerordentlich aufschlussreich und hat mich eingeladen, dann in seinem zweiten Buch mitzuschreiben. Und da geht es dann um die wirklichen Probleme, die noch kommen, nämlich um diese DNS-Verunreinigungen in den Zellen und im Körper, die tatsächlich zu befürchten sind als Auslöser von Krebs, Unfruchtbarkeit, allen möglichen Nebenwirkungen. Und wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich also durchaus auch dieses Buch, denn hier wird sehr drastisch gezeigt, was man da bei der Herstellung einfach nicht beachtet hat, obwohl man sich das hätte denken können. Und ich hoffe, dass die Menschen sich dafür interessieren. Es ist mir auch völlig klar, dass ich, wenn ich ein paar tausend Bücher verkaufe, dass ich damit die Information nicht in alle Köpfe bringen kann. Deswegen bin ich sehr dankbar für unser Gespräch, denn Ihr Kanal hat eine entsprechend große Reichweite und so kann ich nur versuchen, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass sie vorsichtiger sein sollen. Ich bin nicht der Meinung, dass ich alles weiß oder besser weiß als Mediziner oder Politiker, aber es gibt hier Indizien, die in eine ganz klare Richtung gehen und die zeigen, dass man nicht das Richtige unternommen hat, um diese Substanzen sicher zu machen. Und wirksam waren sie sowieso nur zu einem Bruchteil. Diese Impfung könnte die Abwehrkräfte einer Person, die ein geschwächtes Immunsystem hat, für kurze Zeit durchaus pushen. Aber muss man deswegen 80% der Bevölkerung impfen, die zum größten Teil überhaupt keinen Vorteil davon hat, die vor einer Grippe sich nicht zu fürchten braucht und vor allen Dingen Kleinkinder, ohne da auch nur die geringsten Informationen zu sammeln im Tierversuch und das wäre gegangen. Man kann an ganz jungen Tieren nach der Geburt kann man Untersuchungen machen. Und in der Studie, die Pfizer durchgeführt hat und BioNTech, hat man gesehen, dass hier Dinge auftreten können. Zum Beispiel die Antikörpertiter waren bei den Neugeborenen fast höher als bei den Müttern. Und man hat keinerlei Untersuchungen gemacht, um neurologische Störungen festzustellen. Das wäre vorgeschrieben gewesen in dieser Studie. Neuromuskuläre und neurologische Untersuchungen. Es wurde keine zweite Spezies untersucht, was vorgeschrieben ist. Und da sind wir wieder zurück zu Thalidomid und Contergan. Diese Erfahrung in den 60er Jahren hat gezeigt, wir müssen etwas anderes machen, als nur die Ratte zu prüfen, weil sie das einfachste und verfügbarste Tier ist. Wenn man ein paar Milliarden Menschen mit dieser Substanz behandeln wollte und vor allen Dingen schwangere Frauen, dann meine ich, und jetzt tut es mir leid, dass ich da gegen die Empfindungen von Tierversuchsgegnern spreche, aber es wäre wahrscheinlich besser gewesen, man hätte ein paar niedere Primaten, also Affenarten, benutzt, um diese Untersuchungen durchzuführen an wenigen Tieren, denn dann hätte man sehr sicher die Veränderungen am Menstruationszyklus erfassen können. Die Ratte hat keinen Menstruationszyklus, der Affe hat ihn, und man hätte mit Sicherheit Nebenwirkungen feststellen können, die zumindest dafür gesprochen hätten, dass man schwangere Frauen nicht in dem Maß in diese Impfungen einbezieht.
Was ich auch feststelle anhand Ihrer Ausführungen, Sie haben das gerade sehr vorsichtig formuliert. Sie haben also sich eingestanden, dass auch Sie sich irren können. Auch das sehe ich bei der Gegenseite, wenn wir es mal so formulieren, sehe ich das nicht. Ja, da steht dann, die Wissenschaft ist sich einig, oder es gibt ja auch noch andere Fragen, wo man dann sagt, die Wissenschaft oder 99% aller Wissenschaftler, das sind so Dinge, die sind sehr interessant, und auch ich habe das festgestellt. Man urteilt ja immer auf Basis der Informationen, die ich jetzt habe. Morgen bin ich ja hoffentlich vielleicht ein bisschen schlauer und in einem Jahr noch schlauer. Also man soll sich den Irrtum immer einräumen, und vorbehaltlich der Informationen, die vielleicht noch kommen, sollte man urteilen. Und wie Sie haben das toll auf den Punkt gebracht gerade, haben das sehr vorsichtig formuliert. All das sehe ich bei diesen politmedialen Darstellern selten bis gar nicht.
Ich sehe immer noch Frau von der Leyen unter einer großen Überschrift, die da hieß, Trust the Science. Aber jeder wissenschaftliche Disput wurde ja unterdrückt, was mir eigentlich die Perversität dieses Systems zeigt. Denn Wissenschaft ist ständiger Streit mit dem anderen, der eine andere Meinung hat. Herr Wieler hat einmal gesagt, niemand darf diese Maßnahmen in Frage stellen. Also hier wurde ganz kategorisch gegen ein Prinzip verstoßen, was Wissenschaft sein soll. Es ist einfach unglaublich. Und gut, ich könnte
Das,
mich noch mehr eifern, aber es
ja, aber
denke.
Sie haben es ja wunderbar gesagt. Vertrauen Sie der Wissenschaft.
Ja.
Bitte vertrauen Sie Ihrem gesunden
Ja,
Menschenverstand. Warten Sie,
ja.
beobachten Sie, holen Sie sich möglichst viele Informationen, und auch die Informationen, die genau das Gegenteil von dem
Ja.
sagen, was hochfrequentiert in den bekannten oder ja, herkömmlichen Medien
Ja.
gespielt wird. Und ich bin ja unwahrscheinlich dankbar, dass Sie jemand sind, der aus diesem Pharmasystem herauskommt und da auch seine Erfahrung gesammelt hat und vielleicht jetzt ja, vielleicht auch noch mal, das hatten wir im Vorgespräch, da lief die Aufzeichnung noch nicht, da hatte ich eben gesagt, also es ist auch so ein Spruch, den ich gerne bringe, dass die Menschen eben am Anfang und am Ende ihres Lebens sagen sie Wahrheit und dazwischen machen sie Karriere. Das ist leider auch so, dass es
Ja.
Abhängigkeitsverhältnisse gibt, dass sich da keiner aus der Deckung wagt. Aber was geht in diesen Menschen vor, die da zu Hause sitzen und die vielleicht auch dann daran krank werden, dass sie sich eben an einem Riesenverbrechen, und das ist es ja, beteiligen?
Ja, wahrscheinlich haben Sie Ihr Gewissen dadurch beruhigt, dass Sie gesagt haben, die da oben werden schon wissen, was sie tun. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich habe ein Haus gerade gebaut. Ich kann es mir nicht erlauben, meinen Job zu verlieren. Und das ist menschlich durchaus verständlich, dass hier jemand aufsteht und damit seine Karriere, sein Leben und das seiner Familie ruiniert. Das kann man schwer verlangen. Ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte damals. Ich habe einmal opponiert in einer Firma. Und das war richtig so. Und da wusste ich aber, ja, es ist günstig, jetzt in absehbarer Zeit einen anderen Job zu finden. Und da läuft es dann eben drauf hinaus. Ich bin also überhaupt kein Held oder so etwas. Wenn es hier Helden gibt, dann sind das eher Leute wie Bhakti, Wodak und Hockerts, die man zum Teil aus dem Land gejagt hat. Ich bin relativ gut durch diese Phase gekommen, obwohl ich ständig mit dem Kopf schütteln musste und mich gefragt habe, was hier um uns abläuft. Ich musste hier in Frankreich, mussten wir jedes Mal, wenn wir den Hund ausführten, und das ist ja nun täglich geschehen, mussten wir eine Art ja, Nachweis schriftlich liefern, mit uns führen, um die Gründe und die Uhrzeit zu belegen, denn das konnte von der Polizei geprüft werden, also ein Passierschein. Es war völlig abstrus, was hier gelaufen ist, und auch in Deutschland. Diese Situation, für mich ist das wie ein Albtraum, dass ich das überhaupt überstanden habe. Und manche Leute fragen mich, ja, warum hast du eigentlich erst 2025 dein Buch veröffentlicht? Das ist ganz einfach. Ich habe 2020 angefangen, nachdem ich gemerkt habe, in welche Richtung das läuft, habe ich angefangen, zum Beispiel diesen Maskenball zu kritisieren, und habe eine wissenschaftlich in Anführungszeichen, eine Arbeit geschrieben und verteilt an Freunde, Familie und ehemalige Kollegen. Manche haben gesagt, ja, du hast recht. Andere, vor allen Dingen Ärzte, haben gesagt, nein, nein, die Masken sind schon sehr wichtig. Und danach habe ich dann, als dann 2021 diese vielen Nebenwirkungen auftraten, habe ich mich darauf konzentriert, meinen Umkreis zu warnen vor diesen Nebenwirkungen und vor der Impfung. Aber die allermeisten Leute haben darauf überhaupt nicht reagiert. Manche haben gesagt, ja, und andere haben gesagt, du bist ein Antivax. Hör auf damit. Es ist uns ja nichts passiert. Lass uns damit zufrieden. Das war dann 2023, wo ich mir gesagt habe, so kann ich eigentlich nicht weitermachen. Ich wollte etwas bewegen und habe so gut wie nichts bewegt. Und da habe ich angefangen, dieses Buch zu schreiben, was mich viel Zeit gekostet hat, denn es kamen ja täglich neue Informationen über Nebenwirkungen und über diesen, ja, wissenschaftlichen Unsinn in Anführungszeichen. Also, dass ich viel Zeit gebraucht habe, um das einzuarbeiten. Und meine Lektorin hat dann eines Tages 2025 gesagt, so, jetzt ist Schluss. Wir nehmen nichts mehr auf, sonst wird das Buch überhaupt nicht fertig. Und so haben wir es dann eben Ende 2020 veröffentlicht.
Ja, das ist sehr gut und Sie haben es ja auch angesprochen, Bhakti, viele andere, dieses Thema Heldenmythos, das ist auch mal ein Fall für sich. Also es sollte ja um die Sache gehen und auch wenn man, ich habe Herrn Bhakti einmal die Hand schütteln dürfen und habe ihn kennengelernt und auch spüren dürfen, wie er so tickt und wie er drauf ist. Es ist also ein ganz sanftmütiger Mensch, den es beileibe nicht um ihn selbst geht, sondern man merkt es, dass ihn das beschäftigt. Man hat auch frühzeitig gesehen, dass er eben vor diesen Spike-Proteinen etc. gewarnt hat. All das sind Dinge, die er frühzeitig gesagt hat und die ich auch Menschen geschickt habe, die dann zum Teil es natürlich komplett weggewischt haben, aber zum Teil dann auch ins Nachdenken kamen. Im engeren Umfeld ist es mir auch zum Teil nicht gelungen. Und das sind ja auch so Dinge, die man nicht sieht, wo eben Schäden verursacht wurden. Sie haben von Ihrer Frau gesprochen, dass Beziehungen zerstört wurden, Familien, Freundschaften. Die Welt ist eine komplett andere. Und auch mein Thema ist ja eigentlich die Ökonomie. Und irgendwie hängt ja alles zusammen, wie wir jetzt wissen. Und das ist ja auch die Botschaft der österreichischen Schule, dass man eben interdisziplinär zusammenarbeitet. Es wurden ja auch mal eben in dieser Krise 4.500 Milliarden Euro von der EZB geschaffen. Das heißt, auch das sind Realitäten, die es anzuerkennen gilt. Und später kam es dann zu der Teuerung, die man dann äußeren Feinden in die Schuhe geschoben hat. Also es hängt alles zusammen und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, hier mit Ihnen zu sprechen. Und wir hatten ja auch im Vorfeld schon sehr, sehr anregende Telefonate. Also das ist großartig. Ich bin Ihnen da sehr dankbar. Vielleicht haben Sie noch etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt, auch was Sie noch mitteilen möchten zum Abschluss dieses Gesprächs. Das würde mich sehr freuen.
Ja, ich glaube, die einzige wichtige Botschaft ist, dass die Leute ihren eigenen Krebs beanspruchen sollten, um sich vor zukünftigen Angriffen durch die Impfmafia zu stärken und zu schützen und erst einmal zu schauen, was will man uns denn hier verkaufen? Eine Impfung gegen alles Mögliche macht keinen Sinn, also sollten die Leute dann sagen, Nein, wir haben jetzt die Erfahrung mit Covid gemacht. Wir lassen uns jetzt nicht impfen und wenn man uns das wirklich aufoktroyiert, dann werden wir rebellieren. Nur so kann man aus dieser Situation herauskommen, die mich sehr stark erinnert an die neue, schöne neue Welt von Aldous Huxley und an 1984. Wir dürfen es uns nicht gefallen lassen und selbst nachdenken hilft hier sehr viel. Nicht nur mein Buch zu lesen, sondern selbst nachdenken.
Ja, sich auch an Kant zurückbesinnen,
Ja.
dass wir eben eine neue Epoche der Aufklärung benötigen, weil aktuell scheint es doch eher in die andere Richtung zu gehen, dass man auch wieder Vertrauen gewinnt, nicht nur in die eigene Urteilskraft, sondern auch in die eigenen naturgegebenen Abwehrmechanismen, die man aufbauen kann, wenn man mal wieder in die Natur geht und so weiter, Eisbaden. Man kann viele Dinge tun und ich denke, das haben Sie auch herausgestellt gerade. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie so mutig sind, dass Sie so fleißig sind vor allem auch. Und ich wünsche Ihnen, Ihrer Frau, natürlich auch alles Gute und hoffe auch, dass wir uns in Bälde wiedersehen. Vielleicht machen wir noch mal ein Dreiergespräch auch mit dem lieben Herrn Bakti zu dem anderen Büchlein. Das wäre ja auch eine Idee.
Ja.
Aber auch das ist nur ein ablehnbares Angebot von meiner Seite. Und ich denke
Nein.
auch, dass es wichtig ist, das zu hinterfragen, dass Herrschaft von Menschen über Menschen, dass das genau in diese Problematik führt, die wir da gerade erleben. Mit diesen Worten schließe ich. Danke an Sie. Grüße nach Frankreich. Auf bald.
Ich danke Ihnen sehr herzlich und ja, wir sollten uns vielleicht entsinnen, dass gerade Ostern vorbei war und etwas Demut und Einsicht und Einkehr, das wird uns allen helfen. Vielen Dank.
Gerne, gerne. Bis bald. Danke Ihnen.
Tschüss.